ist der Sonntag nach Ostern. Und bis Pfingsten haben wir als Christen eine ganz besondere Zeit, die wir uns auch nehmen können, wo wir uns das Wort Gottes verinnerlichen, weil Gott in seiner Weisheit Dinge getan hat auf dieser Erde, die mit diesen Festen zu tun haben. Wir sind da als Christen ein bisschen benachteiligt gegenüber dem jüdischen Volk, weil die haben wesentlich mehr Feste, an denen sie sich erinnern können, was Gott für sie getan hat. Aber diese Oster- bis Pfingstenzeit ist so kostbar für uns, dass wir das richtig genießen können. Und so liegt es ganz nahe, dass ich mit uns einen nachösterlichen Text lesen möchte, den, wenn du ein paar Jahre Christ bist, du jeder schon gelesen hat und verinnerlicht und wahrscheinlich schon 98 Predigten darüber gehört hat. Und ich bete, dass heute Morgen Gottes gute neue Gedanken durch diesen Text für unser Leben aufleuchten. Eigentlich habe ich aus diesem Text nur einen einzigen Satz, der mein Hauptthema ist heute Morgen, den ich auch zu meinem Predigtthema gemacht habe, aus Lukas Kapitel 24, der Vers 34. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist mein Thema heute Morgen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ein Satz, der ist mitten aus der Geschichte der Emmausjünger. Ich möchte ihn kurz lesen. Und es geschieht, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien, 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies und jenes, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden und Geschichten, die ihr hier miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem gewesen ist und nicht weiß, was da passiert ist? Und er sprach zu ihnen: Was ist denn passiert? Die Jünger sagten zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber haben gehofft, dass er der sei, der Israel nun erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute schon der dritte Tag und seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns völlig aus der Fassung gebracht, die früher morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten sie, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, die gingen dann selbst zu der Gruft und fanden das genauso, wie die Frauen gesagt hatten. Ist eigentlich unglaublich, aber wir haben ihn nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, er tat so, als wollte er weitergehen. Und sie drängten und nötigten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, das ist jetzt schon Abend und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Und ihre Augen aber wurden in diesem Moment aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren versammelt. Die sagten: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und die anderen erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Hier lesen wir von zwei gewaltigen Zeugen, die auf dem Weg nach Emmaus waren, raus aus der Stadt Jerusalem. Diese zwei Jünger gehörten nicht zu dem engen Zwölferkreis, sondern sie gehörten zu dem erweiterten Jüngerkreis. Jesus hat ja viele, viele Leute um sich herum. Und sie hatten ihre Hoffnungen. Sie hatten ihre Hoffnungen, dass jetzt die Erlösung kommt, und alles war dahin in ihrem Leben. Die waren voller Hoffnung, die dachten, er ist der Erlöser, mit ihm geht es jetzt richtig voran in unserem Leben. So haben wir Jesus verstanden. Und sie waren in ihren Hoffnungen enttäuscht, Dinge geschahen und sie waren zerrissen und verwirrt. Und dann kommt Jesus zu ihnen und die verstehen gar nicht, dass er es überhaupt ist. Er kommt da zu ihnen und sie kriegen das nicht mit, dass der auferstandene Erlöser bei ihnen ist. Ihre Augen sind gehalten. Aber wir sehen hier in dieser Geschichte, dass diese zwei Menschen in einer innerlichen Entwicklung sind. Und ich möchte hier eine stufenartige Entwicklung aufzeigen heute Morgen. Wir sehen hier an der Schilderung dieser Story, dass sie stufenartig hören und stufenartig begreifen sie, als Jesus ihnen dann die Schrift auslegt. Erst fragt er sie, erst führt er sich so ein bisschen in das Gespräch ein, wo stehen die Jungs jetzt eigentlich? Und dann fängt er an, ihnen die Schrift auszulegen. Sie bekommen auf ihrem Lebensweg, und das steht auch als Bild für uns, das wäre doch traurig, wenn wir bekehrt werden und wir dann bei der Taufe haben wir alle Wahrheiten über Jesus und dann läuft unser Leben so. Wir sind alle auf einem Weg, bei den Rangern haben wir diesen Begriff eingeprägt bekommen, Stufenpfad. Ja. Stufe für Stufe klettern wir höher. Alles nur ein bisschen spielerisch, aber wenn wir dann rauswachsen aus dem Teenageralter, dann wird das richtig ernst. Von Stufe zu Stufe gehen wir und laufen wir, und das ist das Bild, was uns diese Emmaus-Jünger hier präsentieren. Sie bekommen von Jesus einen Zusammenhang aufgezeigt. Jesus zeigt ihnen, liebe Freunde, das ganze Alte Testament ist schon voll von mir. Und dann brennt ihnen das Herz, als er ihnen das Evangelium bringt. Dann brannte ihnen das Herz, dann kommt da eine innere Spannung auf, ein Enthusiasmus, eine Kraft wird freigesetzt. Und als er abends das Abendmahl feiert, dann erst erkennen sie ihn. Auf dem Weg tut das Wort Gottes gut, aber erkennen tun sie erst beim Abendmahl, beim Sakrament, bei der von Gott eingeführten Sache, in der intensiven Begegnung mit Christus im Abendmahl. Da ist Offenbarung. Das ist das Bild für Gemeinschaft mit Jesus. Da ist es richtig durchgebrochen bei diesen Jüngern und dann laufen die ganz schnell nochmal die 12 Kilometer runter. Da braucht man als Ranger drei Stunden, ja. Und dann kommen sie nach Jerusalem und dann verkündigen sie den Jüngern voller Kraft und rufen das laut heraus, alle zusammen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist nicht so, wie uns die historisch-kritische Theologie oder der Religionsunterricht in manchen Schulen Wittenbergs uns vermittelt. Die haben ja nur ihr Ostertrauma verarbeitet. Die sind ja völlig noch durch den Wind, die müssen sich erstmal setteln. Nein, 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 nein. Hier steht, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das griechische Wort ontos heißt wahrhaftig, heißt wirklich, heißt in der Tat so. Nicht nur als Bild, um uns was zu erklären. Diese Begrifflichkeit ist deutlich. In der Tat ist er auferstanden. Und ich frage mich mit uns heute Morgen, was muss passieren, dass Menschen, wir alle, aber auch viele Wittenberger, die noch in die Gemeinden kommen werden, hier in dieser Stadt. Was muss passieren, dass Menschen dahin kommen? Gibt es da eine Wegstrecke, die sich vielleicht in unserem Leben in anderer Form, in anderen Themen, aber immer wieder wiederholt. Denn diese Gewissheit hier am Ende im Vers 34, der Herr ist wirklich auferstanden, diese Gewissheit, das war nicht immer so bei den Jüngern am Tag vorher. Die haben einen Prozess durchlebt. Und diese drei Treppenstufen, ich habe euch drei Dinge mitgebracht, um diese Erfahrung zu machen, diese drei Stufen, die auch unseren Weg begleiten, die wollen wir uns hier mal anschauen aus dem Textzusammenhang heraus, dass wir am Ende sagen können, Jesus ist für mich wirklich wahrhaftig auferstanden. Ich habe euch drei Dinge mitgebracht. Erstens, man hört von der Wahrhaftigkeit des Auferstandenen. Zweitens, man begegnet dem wahrhaft Auferstandenen. Und drittens, man steht mit dem Auferstandenen wahrhaftig auf. Ohne Hören kannst du Jesus nicht begegnen. Ohne Hören, und das ist die erste Stufe, funktioniert das nicht. Die erste Stufe ist, ein Mensch muss von Jesus hören. Aber das Hören des Wortes Gottes, das Hören des Evangeliums, das Hören in unseren Lebenssituationen von Gott, das bringt einen geistlichen Durchbruch noch nicht hervor. Wir hatten das Reformationsjahr letztes Jahr. Wie viele Menschen haben das Evangelium gehört? Wie viel habe ich gehört in meinen 35 Jahren mit Jesus unterwegs? Das bringt keinen geistlichen Durchbruch hervor. Diese Jünger hier hatten in Jerusalem schon davon gehört. Die haben die ganze Story schon von verschiedenen Seiten gehört. Und sie waren auf dem Weg etwas durcheinander. Frauen haben erzählt, Männer haben Erscheinungen gehabt. Und dann hören sie dasselbe auch noch von Jesus. Er lebt, läuft da mit und hat auch vorher von, die haben sie ja vorher von Jesus auch schon gehört. Jesus hat das immer wieder von seiner Kreuzigung verkündigt, dass er leiden würde, dass er gekreuzigt werden würde, dass er auferstehen würde. Er hat das immer und immer wieder gesagt. Sie hatten es gehört. Aber das Hören des Wortes Gottes allein macht noch nicht den Glauben. Da lesen wir im Vers 21, wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch bei all dem ist es heute der dritte Tag, dass das alles geschehen ist und so. Und Frauen haben uns aus der Fassung gebracht. Sie haben gehört und es wird hier dokumentiert und glauben es trotzdem nicht, liebe Freunde. Das schockiert mich. Wenn wir dem mal nachgehen, dann finden wir, das ist eine Stereotype, die in den Ostergeschichten immer und immer wieder vorkommt. Menschen waren ganz nah bei Jesus, aber sie glauben nicht. Obwohl es bezeugt wird, obwohl sie gehört haben, sie glauben nicht. Petrus und Johannes gehen sogar ans Grab. Sie sehen sogar das leere Grab, gehen nach Hause und glauben nicht. Maria hat auch das leere Grab gesehen. Da kommt sogar noch ein Engel, tu dir das mal rein, und verkündigt es ihr. Und sie ist so in ihrer eigenen Welt, dass sie es nicht erkennt. Selbst als Jesus dann im Garten Gethsemane vor ihr steht, hält sie ihn für einen Gärtner. Sie glaubt es nicht. Als er sie persönlich anspricht, dann erkannte sie ihn. Als er sie persönlich ansprach, erkannten sie es. Letzten Sonntag haben wir über Thomas gesprochen. Thomas bekommt es gesagt und er glaubt es nicht. Später dann, wenige Jahre später, kommt Saulus, ein top ausgebildeter jüdischer Theologe, der hat es nicht geglaubt. Der hat es erlebt, der hat es gesagt bekommen, der hat die ganzen Tumulte in Jerusalem mitbekommen und er hat es nicht geglaubt. Das ist die erste Stufe, durch die wir Menschen gehen. Wir kommen in Kontakt mit dem Hören über das Evangelium. Gestern hatten wir wieder unser Ranger-Team und wir haben nochmal gefragt, so können wir mal als Team füreinander beten für etwas, für Ostern und so. Und ein Junge fragte, können wir mal beten, dass ich überhaupt mitbekomme, ob es Gott überhaupt gibt? Ich weiß es nämlich gar nicht. Und die Bibel, die ist ja auch irgendwie so menschlich geschrieben worden. Ja. Und er ist schon so lange dabei bei den Rangern und er hört Gottes Wort. Aber er glaubt nicht. Das ist normal. Wir dürfen nicht den Fehler machen, als fromme Kirche diese Menschen zu verachten und zu sagen, oh boah, Alter, ey, du sitzt schon 20 Jahre in der Kirche und du hörst immer nur und glaubst nicht. Das ist die erste Stufe, durch die wir alle durchgehen. Vielleicht sogar wirklich immer wieder in jeder Lebensphase, bis die Offenbarung Gottes dann kommt. Erste Stufe. Erste Stufe, man hört von der Wahrhaftigkeit des Auferstandenen. Das ist die erste Stufe, aber es heißt nicht, dass man es glaubt. Der Rest in unserem weiteren Leben ist doch an diesem Muster erkennbar. Wir hören von Gottes Versorgung. Wir hören von seiner Hilfe, von seiner Hilfe und Führung. Wie oft hat Gott zu mir gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und wie oft habe ich gewaltige Gebetserhörungen gehabt. Und wie oft stehe ich beim nächsten Mal da, als hätte ich es nie gehört. Konrad Lorenz, ein Nobelpreisträger in der Verhaltensforschung. Er hat einmal, war auch Theologe, hat für das menschliche Verstehen mal eine Kette aufgezeigt. Nicht erschrecken, klingt ein bisschen intelligent, aber ist zu verstehen für jeden. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht umgesetzt. Und umgesetzt ist nicht beibehalten. Ich habe den Satz im Studium in der Hermeneutik gehabt und er ist mir tief reingegangen. Wenn ich es höre, heißt es noch lange nicht, dass ich es verstanden habe. Und wenn ich es verstanden habe, heißt das noch lange nicht, dass ich es umsetze in meinem Leben. Und wenn ich es mal umgesetzt habe in meinem Leben, heißt es immer noch nicht, dass ich es beibehalte. Und für den Glauben, und das war jetzt bei mir im Studium dann der Fall, wurde der Satz vom Dozenten umgedreht, gehört ist nicht geglaubt. Und geglaubt ist nicht umgesetzt und umgesetzt ist nicht beibehalten. So können viele Menschen das nicht glauben. Und es ist eben die erste Stufe, man hört von der Auferstehung Jesu. Viele gestandene Menschen unserer heutigen Zeit glauben nicht daran, dass Jesus auferstanden ist. Ulrich Pazani meinte mal zu jemandem, Ulrich Pazani ist der bekannte Prediger in der evangelikalen Landeskirche. Hier in Deutschland war jetzt auch bei ProChrist wieder mit unter den Teilnehmern und Unterstützern ein begabter Theologe unserer heutigen Zeit. Ulrich Pazani meinte mal zu jemand, dass in unserer heutigen Zeit ungefähr 85% der heutigen Theologen nicht glauben. 85% der heutigen Theologen, aber eben auch Religionslehrer in unseren Schulen. Auch in Wittenberg, gerade just in time. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt und erzählt immer wieder und immer wieder und verkündigt, dass Menschen hören. Das ist die erste Stufe, hören. Wir kommen zur zweiten Stufe. Die erste Stufe reicht nicht. Wir müssen weiter in unserem Leben. Nur die Theorie wahrgenommen zu haben, nur zu hören von der Auferstehung Jesu, nur das Wort gelesen zu haben, reicht nicht aus. Das Wichtige, die Praxis, die kann man nicht selbst machen, ihr Lieben. Ich kann etwas nacherzählen, ich kann die Bibel halb auswendig lernen, aber ich bin nicht im Glauben. Ich kann Bibelverse rezitieren, aber ich bin nicht im Glauben. Damit in einer Gemeinde, damit in einem Christenleben allgemein, in jedem Einzelnen etwas Geistliches passiert, muss weitergegangen werden. Dass Jesus wirklich auferstanden ist, muss Sache meines Herzens werden. Dass Jesus Wahrheiten und Verheißungen spricht über mein Leben, muss Herzenssache werden. Das erlebe ich so oft in der Vergangenheit in Seelsorgen, dass Menschen sagen, Mensch, ich habe doch das Wort, ich sage es doch für mein Leben, ich sage es doch für mein Leben. Und die Gebetserhörung tritt nicht ein. Merkt ihr, Stufe 1 ist dieses Hören und wir können es aufgrund des Hörens sagen. Aber dieses Wort, der Herr ist mein Hirte, muss zur Herzenssache werden. Man muss dem Auferstandenen, dem wahrhaft begegnen. Wir brauchen eine Begegnung mit dem Auferstandenen immer wieder. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, brüllen sie sich da in dem Raum entgegen. Solange die Wahrheit der Schrift nicht von Jesus selbst offenbar wird, werden wir nicht an die Auferstehung glauben. Solange die Wahrheit der Schrift von Jesus im Herzen mir nicht offenbart wird, werde ich nicht glauben. Dass wir wirklich gläubig werden, dazu braucht es, dass Jesus einem selber die Augen öffnet. Stimmt das? Hat das jemand schon mal erlebt? Du sitzt in der Kirche, findest das alles nett, aber es macht nichts mit deinem Leben. Du brauchst eine geöffnete Augen. Jesus geht einen Weg mit den Emmaus-Jüngern. Er redet, er offenbart und dann im Abendmahl macht es Klick. In der Begegnung mit Christus. Thomas, haben wir zitiert, lehnt das Zeugnis der anderen erstmal strikt ab. Ich glaube nur, was ich sehe. Und dann kommt Jesus und dann sagt er, mein Herr, mein Gott, Saulus, der Theologe, der hat nicht nur abgelehnt, der hat aktiv bekämpft. Aktiv bekämpft. Und dann vor den Toren Damaskus begegnet ihm Jesus. Immer dasselbe Muster. Und dann, in der Begegnung Jesu, kommt er zur nächsten Stufe. Und dann wird alles anders. Dann wird man selber zum Zeuge. Und darum geht es, diesem Auferstandenen wirklich immer wieder zu begegnen. Das muss das Ziel sein von uns Christen. Auch nachdem wir lange gläubig geworden sind, immer und immer wieder meine Offenbarungen bekomme ich im Ringen mit Jesus. Und dann haben wir den Vers 25 und Jesus sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Jesus schimpft hier mit den Jüngern. Der liebe, nette Jesus. Auch in Markus 16 finden wir dann parallel, wo sie nicht geglaubt haben, da schimpft er, weil sie es nicht angenommen haben. Und jetzt die Frage, was muss ich denn machen im Punkt 2? Wo kann ich denn dem Auferstandenen begegnen, so wie die Jünger hier? Was ist denn die Botschaft für uns? Der Begegnungsort, liebe Freunde, liebe Gemeinde, der Begegnungsort zwischen dem Menschen und Jesus Christus bleibt die Bibel, das heilige Wort Gottes. Es gibt keinen anderen Begegnungsort. Über die Bibel begegnen wir Gott. Es gibt eine sogenannte Barmer theologische Erklärung. Die wurde bei Karl Barth im Dritten Reich verfasst, in Barmen bei Wuppertal. Und da haben sich großartige Theologen zusammengesetzt und wochenlang über den Stellenwert der Heiligen Schrift diskutiert, debattiert, gebetet, gerungen. Und herauskam, findet ihr auch im Internet, eine Barmer Erklärung, ist auch die Grundlage unserer Gemeindetheologie im Blick auf, welchen Stellenwert geben wir dem Wort Gottes, die gilt für die gesamte Christenheit. Ist die Grundlage unserer Kirchen und unserer Freikirchen. Und da heißt es in Barmen 1, wir verwerfen die falsche Lehre, als müsste die Kirche andere Quellen zur Erkenntnis finden als allein das Wort Gottes. Wir verwerfen die Lehre, dass es außerhalb der Bibel noch andere Quellen zur Erkenntnis von Gott und von Jesus Christus gibt. Wo man außerhalb des Wortes Gottes nach Erlösung sucht, ist man auf einem Irrweg. Wenn ich Jesus begegnen will, muss ich ihm im Wort und im Abendmahl begegnen. Das hat Jesus mit eingesetzt. Im Wort und im Brechen des Brotes als Begegnung des Zerbruchs und der Demut brannte da nicht unser Herz, als er uns das Wort auslegte. Das Wort Da begegnen wir Christus und im Abendmahl offenbart er sich uns. Wenn man zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen muss, ich erinnere mich immer wieder so eindrücklich an manche Dinge aus meinem Theologiestudium. Da gab es dann bevorzugte Professoren da, die mein Herz irgendwo bleiben. Wahrscheinlich werde ich noch in der Ewigkeit davon reden. Es gibt so bestimmte Dinge, die sitzen dann einfach. Und man hat uns beigebracht, wenn man zum lebendigen Glauben kommen will, braucht man die drei Bs. Ohne die drei Bs kannst du keinen lebendigen Glauben führen. Das ist ganz schlicht und einfach. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Auch Luther hat das gesagt. Bibel, Beten, Buße. Immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe, immer wieder der gleiche Kreislauf. In die Bibel reingehen, tägliches Versinken im Wort Gottes, eine Stunde am Tag aktiv in der Bibel graben und forschen und ringen, nicht keine Lieblingslehren, sondern das Wort verinnerlichen. Und dann zweitens beten. Beten, bitte begegne mir, Jesus. Bitte offenbare mir dein Wort, Jesus. Wenn wir Gottes Begegnungen machen könnten, dann sind wir im Bereich der Religion, liebe Freunde. Wenn es machbar wäre, zu sagen, ich gehe jetzt hier und jetzt begegnet mir Gott und jetzt kommst du mal her, dann sind wir im Bereich der Religion. Wir können keine Gottesbegegnung machen. Du kannst nicht sagen, und Gott kommt. Das geht nicht. Wir müssen drum ringen. Begegnung mit Jesus können wir nicht machen, können wir nicht anmachen. Er hat versprochen, wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Wenn wir darum ringen, Jesus, begegne du mir, dann werden wir ihm begegnen. Aber wir müssen ihn aufrichtig und anhaltend bitten und suchen, bitten und suchen, bitten und suchen. Begegne du mir als der wahrhaft auferstandene Herr. Das haben wir denn gestern unseren Jungs auch gesagt und dafür gebetet. Jesus, begegne du unseren Jungs hier. Vom Hören allein kommt der Glaube nicht. Und die Begegnung kommt durch das Ringen. Gott, wenn es dich gibt, dann begegne mir. Und dann kommen Menschen, dritter Punkt, Bibel, Beten, Buße. Dann kommen Menschen, die sagen, ja, aber ich lese die Bibel und ich bete und nichts passiert. Und da kommt das dritte Wort, Buße. Dass ich den Heiligen Geist bitte, dass er mir zeigt, wo ich schuldig bin. Das gehört zum Christenleben unausweichlich dazu. Der Mensch, dem ist es im Paradies am Baum mit der Schlange irgendwie ins Herz geschrieben, der allgemeinen Menschheit. Wir rechtfertigen uns, wir suchen die Schuldigen woanders, nur nicht selbst unter das Kreuz stellen und von dort wieder erneuert weggehen. Aber seit Jesus am Kreuz hing, ist ein neuer Weg ins Reich Gottes aufgezeigt. Hingehen, hinknien und umkehren. Ich komme aus einem tiefgläubigen Elternhaus, mein Vater war Pastor und da hing dieses evangelikale Bild, was ich gar nicht mehr mag, von diesem, einige kennen das vielleicht, schmalen und breiten Weg. Kennt jemand noch dieses Bild? Und ich sehe immer wieder, wenn ich über diese Dinge predige, diese eine Stelle, es sind unglaublich viele Bilder verarbeitet worden in diesem großen Bild. Aber eins ist, da ist ein Kreuz und da kniet ein Mann vor ihm, vor diesem Kreuz und hat einen Rucksack auf seinem Rücken und legt den Rucksack ab. Und geht ohne Rucksack weiter. Hinknien, hingehen, hinknien, umkehren. Immer wieder, immer wieder. Ich habe als Kind und Jugendlicher viele Geschichten von meinem Vater gehört, die er mit Jesus erlebt hat. In den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, hat Jesus ihn quasi aus dem Nichts rausgepickt. Und er hatte einen Arbeitskollegen, Hermann Eltermann. Ich bin ihm damals in der DDR-Zeit einmal begegnet, als dieser Mann dann eine Einreise bekam in die DDR und meinen Vater nach 40 Jahren wieder einmal besuchen durfte. Die beiden waren damals noch vor der Nazi-Zeit dicke Freunde. Und mein Vater erlebte auf dramatische Art und Weise seine Begegnung mit Jesus, eine ganz tiefe Begegnung. Von einem Tag auf den anderen war der Mann frei vom Kettenrauchen, war der Mann frei von seinem Egoismus, verwandelte sich in den Drang zur Versöhnung in seiner ganz großen Familie dort. Und sein Freund beobachtete diese Transformation. Ich recherchierte vor einigen Jahren meinen Namen mal Eike in Danzig, weil mein Vater der Nachbar war vom Günter Grass, der große Schriftsteller, der vor einiger Zeit verstorben ist. Die beiden, mein Halbbruder und Günter Grass spielten im Sandkasten und da gibt's ja im Internet Haufen Plattformen und dann googelte ich einfach mal und dann stieß ich auf die ganze Sippen da, die sich da um Danzig herum gekümmert haben, wer lebt noch und wer ist mit wem verwandt und so, die ganzen Genealogien. Und ich ging da mal so ein bisschen rein in diesen Chatroom dort und dann kontaktierte mich eine Frau und sagte, ich habe auch schon über Eike recherchiert und ich habe gerade mal Günter Grass angerufen, ob der sich nicht noch an ihren Vater erinnern kann. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Dieser Herr Eike war ein tief frommer Mann. Mehr bekommst du da nicht raus? Aber jeder in seinem Umfeld hat diese Transformation von einem Atheisten und Heiden hin zu einem gläubigen Mann, der Jesus begegnet ist, mitgekriegt. Auch Hermann Eltermann. Und Hermann Eltermann beobachtete seinen Freund und eines Tages kommt dieser Typ, Hermann Eltermann, nun in den Gottesdienst da irgendwo und die Predigt und die Kraft des Heiligen Geistes treffen sein Herz. Und es war so ein großer, schlaksiger, 2-Zentner-Kerl, erzählt mir mein Vater. Und dann kniet er sich hin mit meinem Vater in der Gemeinde und will Jesus in sein Leben annehmen. Und das ist mir hängen geblieben aus der Erzählung meines Vaters. Das war so ein Dockarbeiter, da war ein Hafenarbeiter, ja. So ein lauter, so lauter als ich predige, ja. So ein Dockarbeiter. Dann kniet er sich hin und erzählt mein Pastor und dann mein Vater. Und dann schrill das durch den ganzen Gottesdienst, da waren da so 300-400 Leute. Dass du so einen wie mich zur Umkehr gebracht hast. Und ihm liefen die Tränen runter. Jahrzehnte später erzählt mir das mein Vater immer diese Geschichte. Solange ich diesen Mann begleiten konnte, erzählt mein Vater, hat der von der Wichtigkeit der Umkehr und Buße gesprochen. Das hat sein Leben verändert. Dass er frei geworden ist, dass er erlöst wurde von aller Schuld. Umkehr ist so heilsam, das war die Predigt dieses Mannes, Hermann Eltermanns. So befreiend. Und diese Leute, den Demütigen gibt Gott der Gnade, die erleben dann Wunder. Das war der Mann, den die Ranger schon kennen von meinen Geschichten, der dann dort in der Kriegszeit, wo so eine Armut durchs Land zog, in Danzig saß, mit seinen 4 oder 5 Kindern in der Familie und sie saßen am Tisch und sie hatten nichts mehr zu essen. Und in seinem Herzen war so ein tiefes Vertrauen, dass er zur Mutter sagte, seiner Frau sagte, lass uns den Tisch decken hier heute Nachmittag. Und sie deckte den Tisch für die 7 Personen und sie legte Messer und Gabel hin und es war nichts auf dem Tisch, es war nichts in der Küche, es war nichts in der Speisekammer, es war nichts. Und der Vater sagt, komm, lass uns zum Essen versammeln und lass uns beten. Und Gott danken, dass Gott uns heute versorgt. Und er setzt sich an den Tisch und seine Kinder sitzen da, 5, 6, 7, 8 Jahre, gucken ihn mit großen Augen an. Und er sitzt da und er faltet die Hände und sagt, lieber Vater, ich danke dir, dass du uns versorgst, weil wir deine gerechten Kinder geworden sind. In dem Moment klopft es an der Tür und die Nachbarin kommt mit einem Topf gekochter Pellkartoffeln. Und sagt, irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben zu viel gekocht für unsere Familie. Wir wollten uns nicht aufdrängeln, aber könnten sie die irgendwie noch verwerten? BBB, Bibel, Beten, Buße. Wenn wir in diesem Lebensstil bleiben, dann können wir Gottes Wunder erleben, wenn wir es brauchen. Lukas 15,7 sagt Jesus, ich sag euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Ungerechten, der was tut, der Buße tut, der umkehrt. Wenn du mit Menschen zu tun hast, erzählst ihnen das Evangelium, sind sie auf erste Stufe 1. Lass uns dafür beten, dass sie auf Stufe 2 kommen, dass sie dem Auferstandenen begegnen, im Wort, im eigenen Ringen und Gebet und dann im Umkehren. Gott will uns begegnen, wenn wir uns von ganzem Herzen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Du, das geht nicht einfach so, dass du sagst, lieber Jesus, hilf mir. Du musst einen Ansatz finden, um ihn zu ringen, ihn durchzudringen, ihn zu suchen. Existenziell. Wer im Glauben lebt, der redet ja nicht mehr davon, ja. Aber Menschen fragen doch immer, was passiert dann, wenn einer gläubig kommt? Wir sind ja betriebsblind. Was passiert dann, wenn einer frisch zum Glauben kommt? Das zeigen dir die Menschen, die zum Glauben kommen, die Jesus annehmen. Freiheit kommt, Freude kommt, sie fangen an, von Jesus zu erzählen und geben das weiter, was sie bekommen haben. Das Erzählen von Jesus ist kein Muss für einen, der ihm begegnet ist. Man kann, wenn man Jesus begegnet ist, nichts tun. Das geht nicht. Man muss erzählen. Man kann nicht schweigen. Da kommen die Jünger von Emmaus nach Jerusalem, da sitzen die anderen und die überschlagen sich mit der Botschaft. Leute, hört mal zu, jetzt sind wir dran. Wir müssen erzählen, was wir erlebt und gesehen haben. In der Hauskirche, bei euch da, wenn da neue Leute sitzen, die Jesus aufgenommen haben und ich dann eingeladen war, du, die missionieren mich. Die sagen, Sigi, glaub mir, das ist so gewesen mit Jesus, glaub mir, ich habe ihn erlebt, das hat sich so gut angefühlt, er hat das für mich und für mich getan, der ist wirklich da. Und ich sage dann manchmal, ja, ist ja gut, ich glaube das ja auch schon seit 35 Jahren. Ja. Da ist so eine Leidenschaft, so ein Eifer da. Da geht man hin und erzählt in Wittenberg und auf unseren Dörfern, du, ich war auf dem Ranger Camp und dann hat sich mein Leben verändert. Ich habe Jesus angenommen und das ist wirklich mit Jesus passiert. Jesus sagt, geht hin und erzählt die gute Nachricht. Und jetzt kommt der dritte und letzte Punkt, der wichtig ist. Die nächste Stufe, die wir gehen müssen, man steht mit dem Auferstandenen wahrhaftig auf. Den Satz vorhin, den ich euch mitgebracht habe, heißt, gehört ist nicht geglaubt und geglaubt ist nicht umgesetzt. Es gibt immer wieder Christen, die stehen im Glauben, die beten, die lesen die Bibel und die leben im Leben in der Buße, aber die dritte Stufe haben sie nicht erreicht. Weil wir eins wissen müssen, wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir mit ihm auferstanden. Dann gehören wir zu seinem Leib. Jesus ist doch auferstanden letzte Woche vor 2000 Jahren, ist das richtig? Er ist doch auferstanden. Sein Leib ist doch nicht mehr im Grab geblieben, ist das richtig? Sein Leib hat er doch mitgenommen. Und sein Leib ist doch verwandelt worden. Und sein Leib ist doch auferstanden. Und sein Leib ist nicht im Grab geblieben. Sein Leib ist doch da. Das ist uns belegt im 1. Korinther 12 und im Römer 12. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und wir sind Glieder an diesem seinem auferstandenen Leib. Durch die Taufe bezeugen wir sind Glieder an diesem auferstandenen Leib. Der Leib Jesu, der auferstanden ist, er ist präsent in der Gemeinde Jesu weltweit. Und du bist ein Glied an diesem Leib, angedockt durch den Glauben, dass du sagst, wenn Jesus mir Schuld vergibt und dann aber aufersteht, dann erstehe auch ich auf und bin Teil seines Leibes. Seid ihr da? Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Wenn möglich, können wir das mal nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Die dritte Stufe, wenn wir wirklich Erfolg ist ein doofes Wort, wenn wir wirklich den Segen Gottes haben wollen von ihm, dann und vorankommen wollen, dann müssen wir mit ihm auch wahrhaftig auferstanden sein. Das ist die Wahrheit unseres Lebens. Das müssen wir umsetzen in unserem Lebensalltag. Wir wissen, dass wir mit Jesus leben werden. Und dann wissen wir auch, dass wir Anteil an dieser Auferstehung haben. Ihr Lieben, Ostern ist nicht nur Rückblick und theologische Besinnungskultur und Erinnerungskultur. Es ist das Wissen, es ist die Gewissheit, ich lebe heute mit Christus. Wenn wir jetzt wieder, und eine Woche sind wir noch unterwegs, ja, von Ostern langsam weggehen, dann ist das unser Auftrag. Richtet eure Gedanken auf das, was der Himmel will, auf das, was Reich Gottes will. Im Johannes 5,24 sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der hat. Hat heißt im Jetzt, heute hier, nicht erst in der Ewigkeit. Hat ist Präsenz. Jetzt hier, der hat dieses ewige, aus Gott geborene Leben. Zugang zu den Ressourcen Gottes. Mir fehlt Liebe, mir fehlt Freude, mir fehlt alles Mögliche. Wem fehlt Weisheit? Bitte Gott, dass er dir Weisheit gibt. Ich bin von Neuem geboren. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört, erste Stufe, und dem glaubt, zweite Stufe, der mich gesandt hat, der hat drittens das ewige Leben. Du musst in einen Lebensstil hineinkommen, dass du wahrhaftig als Auferstandener lebst. Wahrhaftig als neuer Mensch lebt. Der Alte gegen den Neuen, das ist unser Kampf. Glaube ohne Werke ist tot. Und wenn du an ihn glaubst, dann handelst du gemäß seines Wortes. Das wird dir dann zur Heilsgewissheit, der man sich sicher sein kann. Glaube, ihr Lieben, ist eine ganz, ganz feste Zuversicht. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Du trägst mich durch. Wir haben hier, und da gehen wir jetzt hin in unsere Feiertage zu Pfingsten, einen Helfer, einen ganz großartigen Freund, den Heiligen Geist in unserem Leben. Da hatten wir die Beerdigung, wurde schon in der Begrüßung erwähnt, letzte Woche von Joachim, 81 Jahre. Und wir stehen dann da am Grab und da bleiben vielleicht noch ein paar schöne Erinnerungen, die man so austauschen kann. Aber was macht das Leben dieses Menschen denn eigentlich aus? Dass er verheiratet war, ein Haus besaß, ein Auto fuhr, einen Führerschein hatte, dass er gespendet hat, dass er niemanden erschlagen hat. Wie gut er in der Schule war, was spielt denn das noch für eine Rolle? Damit will ich nichts gegen vernünftig lernen sagen. Ja, das hilft uns im Leben hier, bitte. Aber da stehst du am Grab eines Menschen und ist der ganze Schleier weg, 81 Jahre. Und mit großer Sicherheit haben wir beide Pastoren da verkündigt, es gibt die Auferstehung der Toten. Du wirst leben, wenn du an mich glaubst. Und dann hat er manchmal, ich musste ihn ja betreuen, manche Zahlen nicht mehr ganz zusammengekriegt und welche Termine er bei welchem Arzt hatte und sowas. Aber wenn du mit ihm über Jesus gesprochen hast, dann war das rattenscharf, seine Argumentation. Hammerscharf. Ja, ich sage, Joachim, weißt du, dass du in den Himmel gehst? Dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wo kommt das her? Diese dritte Stufe, dass ich mit Jesus Christus selber mich so vereinige, dass ich im Geist, im Glauben wahrhaftig auferstehe. Und das macht den Unterschied in dieser Gesellschaft. Hiob, und damit schließe ich, hat einmal gesagt, da müssen wir wieder in die Elberfelder gehen, weil NGÜ noch nicht übersetzt hat. Hiob 19, Vers 25 und folgende. Er sagt, Hiob, der geplagte Mann, der eine Gottesbegegnung hatte am Ende dieser schwierigen Lebensphase. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kannst du das auch von dir sagen? Bist du da schon in der dritten Stufe? Dass du mit ihm auferstanden bist in seinem neuen Leben in dieser verfallenen Welt? Einen Unterschied machst, unterscheiden kannst zwischen menschlich, geistlich, dämonisch. So einen Unterschied machen kannst, was kommt von Gott, was nicht. Ich weiß, sagt er, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Als der Letzte wird er über allem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerstunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremder. Diese Gewissheit, das nennt man Heilsgewissheit. Diese Gewissheit verändert meine alltäglichen Lebensweise. Diese Gewissheit wünsche ich uns, dass wir unser Leben darauf ausrichten, was ewig ist. Bibel, Beten, Buße, das führt hin zu Glauben. Das ist ein Weg, den wir gehen sollen, den Gott uns eröffnet hat. Jeder Mensch, wo stehe ich, wo stehst du heute Morgen? Klopft der Heilige Geist an mein Herz an, reagieren wir, wo stehst du? In dieser Emmaus-Geschichte sind die Jünger auf dem Weg. Auf der ersten Stufe hört man von der Wahrhaftigkeit des Auferstandenen. Aber das muss weitergehen, zur zweiten Stufe, dem wahrhaft Auferstandenen wirklich zu begegnen. Und da bleiben viele Christen stehen, doch Gott hat eine dritte Stufe, dass man mit dem Auferstandenen wahrhaftig aufsteht und selber zum Zeuge wird, zu anderen Menschen, aber auch selber das Zeugnis immer wieder in seinem eigenen Leben erfährt. Gott ist seinem Wort treu. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Oh, ich wünsche dir das so von Herzen, dass du auf Stufe 3 durchstartest bis Pfingsten und noch weiter. Dass du sagst, Jesus, durch was immer ich durchgehen muss, du bist mein Hirte, weil ich lebe mit dir. Ich habe mein Leben dir gegeben. Ich bin in deiner Hand. Ich gehe gerade durch eine ganz traurige Phase. Einmal der Joachim ist gestorben, dann ist mein Freund, für den wir gebetet haben, hier so ein junger Mann, der einen Tumor hat in seinem Kopf. Und dann ist mein anderer Freund, der über 6 Jahre Krebs hatte und gekämpft hat und jetzt auf der Palliativstation in Stuttgart liegt und dem Leben sein Ende geht. Das macht was in meinem Herzen. Und ich brauche diese Predigt, zu sagen, Jesus, ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Du bist mein Hirte. Du wirst mich versorgen. Ich werde nicht daran zerbrechen. Und wie jeder andere geht durch seine Zeiten des Lebens. Wir brauchen Stufe 3. Das ist der Turbo für mein Leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns beten. Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Das ist so gewiss, wie wir Namen haben und wie wir wissen, ob wir männlich oder weiblich sind. Das ist so sicher, Jesus Christus. Das ist geprüft worden, das ist getestet worden. Das ist durch die riesen, unglaublichen Herausforderungen durchgelaufen und hat die Prüfungen überlebt. Der Herr ist wirklich auferstanden. Und das posaunst du in die Welt seit 2000 Jahren. Und Menschen hören es überall auf der Welt. Und wir hören es im Kindergottesdienst, in unseren Jugendstunden, bei den Ranger-Treffs, im Gottesdienst, in den Hauskirchen, überall, wo wir uns versammeln, wir hören es. Aber Vater im Himmel, ich bete, dass deine Salbung auf uns als Gemeinde kommt, dass wir aus Hörenden Glaubende werden. Dass das eine Substanz wird in unserem Leben, die uns was bringt für die nächste Herausforderung in der Schule, am Arbeitsplatz, in unseren Beziehungsnetzen. Und dass wir Bibel, Beten und Buße nicht vernachlässigen. Aber dass wir dann zur dritten Stufe durchstarten, dass wir uns selbst erkennen, wir sind doch ein Teil dieses auferstandenen Leibes. Wir sind doch ein Teil dieses unsichtbar gewordenen Gottes, der die Ewigkeit für uns vorbereitet hat. Ein Teil dessen. Und da lasse ich meinen Jesus nicht mehr los. Paulus war fasziniert im Römer 8, dass er sagt, wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer? Bedrängnisse, Elend, Sterbefälle, Krankheiten, Mangel, Krisen. Was kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in dem auferstandenen Christus Jesus ist? Was wir brauchen, was du brauchst, ist dieses innere Ringen, sagen, Jesus, da will ich hin. Da will ich hin. Was du brauchst, ist dieses Ja zu sagen, ich möchte diesen Kampf kämpfen, dass ich zu dieser Gewissheit in meinem persönlichen Leben komme, du trägst mich durch. Und wenn du heute Morgen das wieder neu ergreifen möchtest, dann bete doch. Gerade jetzt hier, sag Jesus, ich möchte mir diese Gewissheit wirklich verinnerlichen. Ich bitte dich, dass du mir begegnest, dass ich dich fühlen und spüren kann, dass ich dein Kind bin, dass ich weiß, dass du mein Erlöser bist, dass du mich durchträgst, dass ich nicht tiefer als in deine Hand falle, dass ich mich nicht fürchten muss vor meinem Altern, vor meiner Zukunft. Ergreif das, mach es zu deinem Gebet, sag, Heiliger Geist, ich möchte einen Eifer haben, Gott zu bitten, dass er bei mir ist. Gott um Himmels Willen zu bitten, dass er mich begleitet, dass ich sein Kind bleibe für alle Ewigkeit. Hören, glauben, selbst wahrhaftig als auferstandene Leben. Im Sinnbild natürlich, im Glauben an das, was Jesus tat. Wenn ihr glaubt, dass ich auferstanden bin, werdet ihr auch heute mit meiner Kraft leben. Jesus, segne diese Gemeinde damit. Jeden, der das hört, jeden, der hier ist, jeder, der zur Gemeinde kommt, segne dein Volk mit dieser Botschaft in der nachösterlichen Zeit, dass wir selber Täter werden und da reingehen in die Stufe 3 und dann den Himmel geöffnet über uns erleben. Der Herr segne dein Herz und mein Herz mit diesem seinem Wort, dass es aufgehen möge, in großer Frucht. Amen.